Manchmal ist das, was man besitzt, nicht genug, weil das Wichtigste vielleicht hier und da mal fehlt. Nämlich das Gefühl dazu. Das Gefühl, lebendig zu sein. Und naja, vielleicht kennst du es auch, dieses Thema, über das wir heute sprechen, mein lieber Soulbuddy Steffen Kirchner und ich. Ich glaube, es kennen mehr Leute, als wir wahrhaben wollen, oder zumindest ahnen, glaube ich, einige von uns, dass es dieses Thema auch gibt, oder vielleicht verdrängen wir es auch mal. Und zwar, wenn der äußere Erfolg, der äußere Glanz und die Fülle uns eben nicht vor innerer Leere bewahren kann. Na, vielleicht hast du es in deinem Leben auch schon mal gespürt, dass du dir gedacht hast, ja, wenn ich das habe, wenn ich das Haus habe, wenn ich in der Wohnung wohne, wenn ich das Auto fahre, wenn ich den Computer habe, dann bin ich richtig happy. Und dann hast du es vielleicht bekommen, dann hast du es erreicht und nichts dergleichen ist passiert. Du bist nicht glücklicher geworden. Und genauso geht es auch dem Alexander Zverev, dem Tennisspieler. Und aufgrund seines frühen Ausscheidens bei Wimbledon hat er in der Pressekonferenz was, ja, sehr Ehrliches und Offenes gesagt, dass er sich in seinem Leben noch nie so leer gefühlt hat und dass er keine Freude mehr empfindet. Auch außerhalb des Tennisplatzes empfindet er keine Freude mehr. Und man kann jetzt auch schon davon sprechen, dass Alexander Zverev eigentlich, naja, also ein Traumleben führt. Er chattet durch die Welt, er hat ein super Team um sich rum, er verdient mehr als genug Geld für mehrere Generationen oder hat genug Geld, muss sich darum überhaupt keine Sorgen machen. Und trotzdem fühlt er sich ganz leer und empfindet keine Freude im Leben. Um was geht es eigentlich dann? Und genau darüber sprechen wir, mein lieber Freund Steffen Kirchner und ich. Und so dass es für dich nicht so nebulös wirkt, haben wir jetzt zum Anfang der Folge eben diese kurze Pressekonferenz oder einen Ausschnitt daraus von Alexander Zverev mal eingespielt. Und das ist quasi unser Startpunkt heute in diese Folge. Ganz viel Freude damit, wenn äußerer Erfolg uns vor innerer Leere eben nicht bewahren kann. Let's go Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.
It's funny, I feel very alone out there at times.
Es ist komisch. Ich fühle mich manchmal dort draußen sehr allein. Ich kämpfe mental. Das sage ich schon seit den Australian Open. Ich weiß einfach nicht. Ich versuche Wege zu finden, um irgendwie aus diesem Loch herauszukommen. Aber irgendwie finde ich mich immer wieder daran wieder. Ich weiß nicht, ich fühle mich allgemein momentan ziemlich allein im Leben, was kein sehr schönes Gefühl ist. Es ist kein Gefühl auf dem Tennisplatz, es ist einfach ein allgemeines Lebensgefühl. Wie gesagt, ich habe mich nie zuvor so gefühlt. Ich weiß nicht, es ist schwierig, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden im Moment. Es ist keine Ausrede oder so etwas. Ich denke, Arthur hat es heute verdient zu gewinnen. So etwas ist es nicht. Es ist etwas, das ich in den letzten Monaten gespürt habe.
It's funny that I say that because I lost first round, but I don't think tennis is the problem right now.
In Bezug auf Tennis, es ist lustig, dass ich das sage, weil ich in der ersten Runde verloren habe. Aber ich denke nicht, dass Tennis im Moment das Problem für mich ist. Es ist etwas anderes, das ich im Moment in mir finden muss. Nochmals, es ist schwierig für mich, es Ihnen zu sagen, weil ich im Moment keine Antworten habe. Ich habe einen Monat bis Kanada. Wir werden sehen, was bis dahin passiert. Aber etwas in mir muss sich ändern, was nicht unbedingt auf dem Tennisplatz eine Vorhand oder Rückhand ist. Vielleicht brauche ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Therapie. Ich habe viele Schwierigkeiten durchgemacht. Ich habe viele Schwierigkeiten in den Medien durchgemacht. Ich habe viele Schwierigkeiten im Leben allgemein durchgemacht. Ich habe mich noch nie zuvor so leer gefühlt. Ich habe einfach keine Freude an allem, was ich tue. Es geht nicht unbedingt um Tennis. Ich spüre auch außerhalb des Tennis keine Freude. Selbst wenn ich gewinne, wissen Sie, selbst wenn ich gewinne, wie in Stuttgart oder Halle, ist es nicht unbedingt wie ein Gefühl, das ich früher hatte, wo ich glücklich war, überglücklich. Ich fühlte mich motiviert, weiterzumachen. Es ist einfach im Moment nicht für mich da.
Lustigerweise erinnert mich das an eine Geschichte, die ich auch immer wieder erzähle, und zwar über dich.
Okay. Jetzt bin ich mal gespannt.
Und zwar hast du mir mal erzählt, dass du dir mal quasi den Arsch aufgearbeitet hast in diesem Bundesliga-Club. Ich glaube, das war dieser Vilsbiburg-Bundesliga-Club der Volleyballfrauen oder so, gell? Und du hast gesagt, du bist dann tatsächlich dann irgendwie nachts noch in diesem Büro gesessen, ne, beim Kirchner war quasi immer das Licht an sozusagen. Und das ging dann irgendwie lange, Jahre vielleicht sogar. Und du hast gesagt, und dann habt ihr das wirklich von der unteren Liga irgendwie geschafft in die erste Bundesliga und ich glaube dann deutscher Meister zu werden, oder? Bin ich mir nicht, oder? Genau. Und dann hast du mal gesagt, dass es wenige Momente in deinem Leben gab, die so leer waren, wie diese Meisterschale in der Hand zu haben, weil du dir gedacht hast, und dafür habe ich den ganzen Scheiß jetzt gemacht, für diesen einen kurzen Moment, der so leer ist, wie er nur sein könnte sozusagen. Und diese Geschichte hat sich in mir total verankert, ehrlich gesagt. Und es hat mich jetzt gerade so ein bisschen daran erinnert. So man hat vielleicht irgendwie wahnsinnig viel Arbeit in irgendwas reingesteckt, aber trotzdem kommt dann plötzlich nicht die Erfüllung, die man sich vielleicht irgendwie so wünscht in einem, dass das irgendwie dann, na, vielleicht ist das jetzt ein bisschen hinkender Vergleich, aber ich glaube, das ist, könnte jetzt in dem Fall bei dem Alexander Zverev auch ähnlich sein. So dieses, wofür mache ich das eigentlich alles? Weil irgendwie, ich habe null Freude dran, ehrlich gesagt, an dem, was ich da jetzt gerade mache. Meinst du auch, ja, das ist so ein kleines mentales Ding dann so? Was heißt klein, vielleicht eher sehr groß sogar?
Ich glaube, es ist sogar eben ein emotionales Ding und gar kein mentales Ding. Also ich glaube auch Sascha Zverev und viele Menschen haben, sie glauben immer, sie haben ein mentales Problem. Und natürlich wirkt es sich ja auch im Mentalen aus, dass du dann innerlich so ein bisschen dich zerrissen fühlst, dass du dich nicht gut konzentrieren kannst, dass Gedankenchaos da ist. Aber eigentlich ist es ein emotionales Problem. Das ist schon eine andere Ebene nochmal, ne?
Möchtest du das mal erklären, was denn genau der Unterschied ist?
Ja, genau. Also die mentale Ebene ist sozusagen die Psyche, drückt sich ja auf verschiedenen Ebenen aus. Es gibt einmal sozusagen diesen rationalen Geist, der sich dann eben sozusagen ausdrückt von der Symptomatik her eben in verschiedensten Gedanken sozusagen. Na, worauf konzentriere ich mich? Kann ich mich überhaupt konzentrieren? Mache ich vielleicht viele Fehler? Habe ich vielleicht nicht mehr so diese Willenskraft an der Stelle auch? Na, das sind so mentale Aspekte an der Stelle. Aber die emotionale Ebene sind sozusagen dann die Dinge, die eigentlich nicht den Geist betreffen, sondern, wenn du so willst, die Seele oder das Herz. Das heißt, wenn das Herz irgendwo verletzt ist oder wenn dir einfach die emotionalen Grundbedürfnisse, ne, es gibt ja 7 emotionale Grundbedürfnisse, die alle Menschen haben auf der Welt, und wenn da, sage ich mal, viele Grundbedürfnisse oder dir die wichtigsten Grundbedürfnisse in weiten Teilen fehlen, dann hast du sozusagen einfach ein ganz starkes energetisches Problem. Also du hungerst praktisch an der Stelle emotional, bist da sozusagen emotional unterernährt, und das Mentale ist dann das, wo es sich dann automatisch auswirkt sozusagen. Ne? Weil jemand, der jetzt zum Beispiel hungrig ist, das kennt man auch vom normalen Hunger, natürlich kriegt er plötzlich Kopfschmerzen. Ja, oder man kann Kopfschmerzen kriegen, wenn man zu wenig isst. Ja. Aber das Problem ist nicht der Kopf. Aber es wirkt sich natürlich im Kopf aus. Ne? Aber das Problem ist, dass ich einfach ein Defizit habe an der Stelle mit Nahrung. So. Und das ist, glaube ich, auch das, worum es ja bei ihm auch geht, dass eigentlich ja viel da ist im Leben. Aber das, was ihn, und so beschreibt er das ja auch ganz schön in diesen Worten, dass das Wesentliche fehlt. Und das ist die Lebensfreude, der Inhalt. Vielleicht auch der Sinn in seinem Fall, glaube ich, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber so, ja, also einfach die Freude an allem, ja, die Beziehungen, die Nähe, Und am Ende des Tages kann man sagen, ja gut, der hat mentale Probleme, weil der auf dem Platz halt wieder irgendwie die falschen Entscheidungen trifft oder wieder hier irgendwie in alte Muster zurückfällt oder im entscheidenden Moment einfach scheiße spielt und so weiter. Aber das sind alles Symptomatiken. Am Ende des Tages fehlt Menschen immer ein Gefühl.
Mhm.
Ja. Sind emotionale Wesen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, die Geschichte übrigens, die du erzählt hast von mir, ist witzig, weil die habe ich schon ganz, ganz lange tatsächlich selber nirgendwo mehr erzählt. Aber das war wirklich so, bei mir war das, und das ist interessant, weil das ist vielleicht auch was Menschen oftmals nicht verstehen oder vielleicht auch unterschätzen. Und deswegen kann ich Zverev da so gut, ich kann ihm gut nachfühlen sozusagen, wie es ihm da so ging. Weil diese Bewusstheit für so ein ganz starkes grundsätzliches Defizit im Leben entsteht entweder im tiefsten Tief nach einem harten Rückschlag, das war jetzt bei ihm passiert, nach der Wimbledon-Niederlage in der ersten Runde, weil es davor auch sehr, sehr gut lief. Ja, oder es ist im höchsten Hoch. Gibt auch viele Leute, die große Erfolge feiern und dann merken, dass hinter dieser Tür, durch die du gehst, nichts ist. Und hinter den meisten großen Türen des Erfolgs ist nichts, also wirklich gar nichts. Und bei mir war es damals eben dieser Moment, wie ich die Meisterschale da im Volleyball damals in die Hand gekriegt habe, bei diesen Feierlichkeiten, wo man dann nach Jahren des, ehrlich gesagt, Überarbeitens, jedenfalls von meiner Sicht oder von meiner Position aus, dann irgendwann diesen Erfolg kriegst du praktisch wirklich bildlich, symbolisch wirklich in die Hand mit dieser Meisterschale. Und du stehst in einer Halle, wo x-tausend Leute wirklich jubeln und vollkommen in Ekstase waren und ich war am emotionalen Nullpunkt, krieg diese Schale und in dem Moment ist mir das eigentlich bewusst geworden, wie sinnlos das eigentlich alles war, wie falsch das war. Ne?
Mhm.
Und das ist schon krass, ne? Weil die Leute natürlich immer oder sehr stark irgendwelchen Zielen hinterherjagen im Leben, die natürlich im Außen sind, in der Hoffnung, dass die Erfüllung dieses Ziels im Außen die Lücke schließt, die ich im Inneren schon lang habe. Und in dem Moment, wenn du dann ganz oben auf dem Berggipfel geklettert bist, wenn du es überhaupt geschafft hast, und dann sozusagen dieses Ding in die Hand nimmst und du merkst, okay, es ist gar kein Lückenfüller, es ist eine Seifenblase. Und die dann in dem Moment auch sehr schnell zerplatzt. In dem Moment bist du natürlich am kompletten Nullpunkt, weil jetzt hast du dich komplett aufgearbeitet und aufgeopfert für etwas, was dann nicht das ist, was du dir selbst vielleicht eingeredet hast oder versprochen hast davon. Und jetzt bist du am Nullpunkt, weil du sagst, jetzt bin ich schon komplett K.O. und die Lücke ist nicht kleiner geworden. Ne?
Das hört man ja tatsächlich auch von, gerade auch von Sportlern, die sehr, sehr erfolgreich waren, so Boris Becker, Michael Schumacher, sondern die einfach quasi ihr Leben lang auf ein Ding hingearbeitet haben und dann haben sie das geschafft und dann war so dieses Gefühl so, und was jetzt? Na, so, was mache ich denn jetzt eigentlich? So diese, wie du sagst, diese leere Antriebslosigkeit auch so, was soll ich denn jetzt noch machen? Nochmal das Gleiche oder, na, das ist schon interessant, was da mit uns passiert. Ich glaube, der Dieter Lange hat das auch mal gesagt. Bei Zielerreichung ist in den seltensten Fällen tatsächlich das Gefühl von Glück, sondern eigentlich das Gefühl von Erleichterung, hat er gesagt.
Ja, richtig. Ja, die meisten Leute sind nur erleichtert, dass es endlich aufhört.
Ja, genau. Oh, ja, genau.
Ja, ja. Mhm. Genau, wenn also der Weg zum Leidensweg wurde, sozusagen. Ne? Und man erhofft hat, dass es dann aber die Zielerreichung sozusagen die Strapazen ausgleicht, was allein schon zeitlich nicht sein kann, weil es kann ja schon ein Glücksgefühl auch geben, mal ein Ziel zu erreichen, aber trotzdem hält das natürlich nur wenige Minuten oder Stunden an. Man kann ja jeder mal überlegen, wann das letzte Mal wirklich was Großes für dich irgendwie ein Ziel erreicht hast, wie lange hast du dich darüber gefreut, also richtig gefreut, ne? Und wie lange hast du darauf hingearbeitet, ne? Das steht in keinem Verhältnis. Und dann kommt noch was dazu, und zwar das Umfeld, das dann natürlich auch sagt, ja, sage mal, aber was hast denn du für Probleme? Na, jetzt nehmen wir mal wieder das Zverev-Beispiel. Ich habe vorhin auch gerade nochmal gegoogelt. Ja, gerade nochmal schauen. Es sind aktuell 53,6 Millionen Dollar Preisgeld, die er geholt hat. Dann legen wir mal ungefähr vielleicht noch mal ein Drittel oder die Hälfte noch mal an Werbegeldern und sonstigen Geldern dazu, die er bekommen hat. Also ich sage jetzt mal, bei mindestens 100 Millionen Einkommen zumindest mal, Vermögen weiß ich nicht, ne? Aber Einkommen dürfte mindestens mal sein. Also das heißt, zwei Butterbrote sind drin am Tag. Ne? Und dann hat er eine Freundin, die er, glaube ich, sehr liebt. Dann hat er eine Familie, wo er zumindest mal, wurde es so gesagt, ne, auch einen engen Kontakt, der auch gepflegt hat.
Wo ist sein Problem?
Ist gesund, genau, wo ist sein Problem? Und das, genau, das kommt dann eben oft, dass er sagt, ja gut, also du, es gibt Leute, die haben andere Probleme. Ne? Und dann, dann merkt man diese innere Leere und redet sich das selbst aus oder klein, würdigt das nicht, dass es einem so schlecht geht, weil es gibt ja Leute, die haben ganz andere Probleme. Und ich vergleiche das immer mit einem krassen Hexenschuss. Ne? Wenn ich jetzt echt einen Hexenschuss hätte und nicht mehr gehen kann, weil ich hechelnd auf dem Boden liege, weil es so sticht, dann kann ich ja nicht sagen, naja gut, mein Gott, jammer nicht rum. Ich meine, es liegen auch kleine arme Kinder mit Leukämie gerade auf der Krebsstation und sterben die nächsten Wochen. Was habe ich da für ein Problem im Verhältnis? Und da merkt man an so einem plakativen Beispiel, wie blödsinnig das ist, ne? Weil faktisch ist das natürlich wahr. Ein Hexenschuss zu einer Leukämiekrankheit ist gar nichts. Ne? Und trotzdem habe ich einfach ein Riesenproblem. Und das heißt nicht, dass ich sozusagen mein Problem, meinen Schmerz nicht würdigen darf und da nicht auch sozusagen dann entsprechende Maßnahmen einleiten darf. Ne? Das fand ich übrigens bei der Pressekonferenz von Zverev so bemerkenswert, wie er da saß und wie er das so erzählt hat, so ganz klar, ganz nüchtern, auch nicht irgendwie so am Boden zerstört, so ganz ruhig. Aber man hatte irgendwo, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte so den Eindruck, der war jetzt irgendwo an so einem Punkt, der hatte innerlich schon eine Entscheidung getroffen für ein Reset. Also auch fast wie eine Erleichterung. Na, der war echt irgendwo am Tiefpunkt und ich glaube, in ihm war schon klar, okay, das ist jetzt das Ende eines Weges, wie ich ihn gehe. Ich werde jetzt grundlegend etwas verändern. Jetzt ist praktisch die Sackgasse erreicht. Ich verändere jetzt was. Und jetzt im Zeitpunkt, wo wir gerade das hier aufnehmen, zeigt sich auch schon, dass es wahrscheinlich tatsächlich sich sehr stark verändert, weil er sich offensichtlich tennismäßig zumindest von der Familie jetzt loslöst endlich und andere Dinge macht und auch ein Turnier jetzt abgesagt hat und ein bisschen sich mehr Zeit nimmt und so. Kennst du das auch so? So diese so leere Momente oder irgend sowas? Hattest du sowas mal?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das, also es gibt nichts im Leben, was mir so viel Freude macht wie Musik machen. Gleichzeitig gab es in meinem Leben definitiv Momente, wo ich einfach die Gitarre angeschaut habe und dann so, boah, ich habe keinen Bock auf dich, ich habe nicht Bock, wieder irgendwie den Akkord zu greifen, ich mag das jetzt einfach nicht. Und dann auch, ne, das spinnt sich dann auch weiter von, mag ich denn überhaupt das mal irgendwann wieder machen oder mache ich ganz was anderes? Also so Sinnfragen kenne ich voll, das kenne ich total. Und da werde ich auch, na, man nimmt mich eigentlich in der Regel, wenn man mich so kennt, nimmt man mich immer so als sehr lebensfrohen, ruhigen Typen so wahr. Aber wenn ich dann in solchen Momenten bin, da bin ich dann total in mich, so, da bin ich zurückgezogen, bin ganz viel draußen, ganz viel in der Natur, sitze dann einfach da auch nur da, ehrlich gesagt, und guck einfach. Also das gibt's schon, ehrlich gesagt. Ja, das ist jetzt auch gerade fast schon immer ein bisschen so, ehrlich gesagt. Okay. Seit 2 Wochen habe ich so das Gefühl, so, lustigerweise habe ich so viele Songs wie noch nie, die jetzt eigentlich aufgenommen gehören. Und ja, ich habe manchmal so eine Frage von, na, wen interessiert es, wenn ich es jetzt nicht mache? So, nach dem Motto. Manchmal so ein bisschen so eine Sinnfrage. Das kenne ich schon auch, ehrlich gesagt, von mir, muss ich sagen. Deswegen, lustigerweise, als ich den da sitzen sehen habe, dachte ich mir, ach, das könnte ich auch manchmal so erzählen. Irgendwie so, weiß auch nicht so. Ne? Ohne jetzt irgendwie, glaube ich, mich da selber in irgendeiner Form diagnostizieren zu wollen, dann, weil du hast vorher im Vorgespräch auch von depressiven
Episoden.
Genau, gesprochen. Es ist bei mir jetzt nicht so himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, so, ne? So diese Riesenamplitude. Aber ich kenne das schon auch, dass es dann in mir so eher so ein bisschen ruhiger wird. Also ruhiger in Form von dieser unbändigen Freude, die ich von mir aber auch kenne. Alleine wenn ich nur mal keine Ahnung, irgendwo beim Wandern bin oder irgendwie im Studio was aufnehme, das kenne ich schon auch, diese kindliche Begeisterung. Auf der anderen Seite kenne ich dann auch dieses matte Gefühl eher so ein bisschen, so dieses, wie ob man durch so eine Milchglasscheibe guckt und man sich denkt so, Also das kenne ich. Aber das ist ehrlich gesagt auch immer, das war bisher immer so, immer. Ich hatte das nicht so oft, aber immer wenn diese Phase war, konnte ich mich fast schon ein bisschen drauf freuen, weil ich da auch das gleiche Gefühl hatte, wie du gerade gesagt hast, so dieses, ja, ich glaube, jetzt kommt was Neues und zwar was komplett Neues. Und wir haben ja auch schon mal gesprochen, was bei mir alles so im Raum steht, was alles komplett Neues kommen kann. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nochmal so ein bisschen fast schon wie so ein wehmütiger Abschied von dem, was jetzt irgendwie ganz lange war. Und so eine Vorfreude auf das, die aber noch nicht gefühlt ist, was kommt. Also wie gesagt, Punkt, ich kenne das sehr, sehr gut.
Ja, es gibt ja den Begriff Melancholie. Ne? Und wahrscheinlich ist das, so wie du das beschreibst, jetzt eine Form von Melancholie. Ne? Ich glaube, dass Künstler generell ja auch einen melancholischen Teil oft haben, ne? Woraus ja auch ganz viel, ne, aus diesem kleinen Welt- oder Herzschmerz ja oftmals auch ganz tolle Lieder, Songs, Gedichte und so weiter, voll. Gedanken, Textzeilen entstehen. Ne? Ja. Hört sich nach einer melancholischen Phase an. Und also ich kenne die auch, weil ich habe auch öfter, also ich bin generell ein tendenziell, ich glaube vom Grund naturell auch ein leicht melancholischer Typ. So muss da auch immer ein bisschen auf mich aufpassen, dass ich da nicht in, dadurch, dass man natürlich auch viel sieht um sich selbst herum sozusagen, viel Leid in der Welt und bei den Menschen und viele Themen, die ganze Zeit auf einen einprasseln, dass man da nicht so ein bisschen dann sich von seiner, also dass man in die Melancholie rutscht, ist eben kein schlechter Zustand. Das ist eben ja eigentlich genau der Gegenpol zu dem, dass man dann eben auch diese Begeisterung und Freude daraus ja auch wieder zieht und entwickelt sozusagen. Ne?
Voll.
Nur wenn man in der Melancholie-Spirale hängen bleibt sozusagen und dann sozusagen chronisch melancholisch wird, dann hat es diese Tendenz sozusagen, dich auch nicht nur dort zu halten, sondern dich tendenziell dann noch weiter runterzuziehen. Und dann würden die depressiven Episoden irgendwann entstehen. Und aus depressiven Episoden wird dann irgendwann, kann dann eben auch eine dauerhafte Depression werden. Da gibt es dann verschiedene Stufen, die man dann auch kategorisieren kann, wie schwer dann eine Depression auch ist. Ne? Es gibt ja leichte Depression, mittlere und schwere Depression, wo es dann ja spätestens bei der schweren ja auch so weit geht, dass man dann unbedingt auch dann stationär in eine Klinik sollte und sich betreuen lassen muss auch. Ne? Aber genau das ist die Frage auch, da wollte ich ja auch mal mit dir drüber sprechen, weil Zverev das auch angesprochen hat, er ist wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben, wo er vielleicht sogar eine Therapie braucht, oder sich nehmen will, was ganz bemerkenswert ist, weil er ja eigentlich in der Vergangenheit immer einer war, der sozusagen alles, was mit Psychologie und mentalem Training zu tun hat, immer sehr weit von sich geschoben hat und so ein bisschen auch drauf gehackt hat auf die Mentaltrainer und noch vor kurzem eine Geschichte über Sabalenka, die weibliche Nummer 1 der Welt, erzählt hat, dass sie wurde gefragt praktisch, was sie gemacht hat, um jetzt so erfolgreich zu werden. Dann war wohl die Antwort, sie hat ihren Psychologen gekündigt. Und er fand das wahnsinnig lustig und hat das bei der PK lachend erzählt und hat gesagt, ja genau, das ist das Beste, weil dein bester Psychologe bist du selber und du musst dich da selber rausziehen und so weiter und so hat er das damals erzählt. Da habe ich mir schon gedacht, Junge, auch du wirst noch demütig werden in deinem Leben und jetzt ist es relativ schnell passiert, dass er, glaube ich, vielleicht auch erkannt hat, dass irgendwann bei jedem Menschen der Punkt kommen kann, wo man nicht mehr sein eigener Psychologe selber sein kann und sollte, wo es eben nicht nur Hilfe braucht, sondern wo Hilfe einfach auch gut ist, auch prophylaktisch, um eben nicht in eine Depression zu stürzen. Na, aber aus dieser Melancholiespirale wieder rauszukommen, ja, oder eben wirklich aus einer Depression auch wieder rauszukommen, braucht es dann Hilfe. Was würdest du denn sagen, oder hast du dir selber, warst du schon mal an einem Punkt, wo du dir selber überlegt hast, ob du jetzt jemanden brauchst zur Hilfe? Oder ich kenne zum Beispiel Leute, die sich grundsätzlich im Leben so jedes Jahr irgendwie so drei psychotherapeutische Stunden gönnen. ganz grundsätzlich so als mentale Reinigung sozusagen. Ne?
Mhm.
Warst du schon mal an so einem Punkt, da hast du schon mal überlegt?
Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, ehrlich gesagt.
Also
ich habe das schon mal gemacht.
So therapeutisch? War schon
mal, ja, das war therapeutisch, genau. Und das war sehr, sehr viel wert. War ganz viel wert und ehrlich gesagt, Alina auch. Alina war, als ihre Mom verstorben ist, war die auch bei einer Therapeutin und hat sich dadurch begleiten lassen.
Mhm.
Und die war jetzt erst vor zwei Wochen wieder da.
Mhm.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, warum? Und dann hat sie gesagt, einfach so, weil ich einfach mal wieder mit ihr sprechen möchte, was sich gerade alles so in der Zwischenzeit getan hat und so weiter. Und dann kam sie wieder und hat gesagt, so krass, wir haben einfach wieder so viele schöne Dinge auch ein bisschen bereinigt, die sich in der Zwischenzeit einfach mal wieder so ein bisschen eingeschlichen haben. Das ist ein bisschen so wie so eine mentale Entgiftung.
Mhm.
So, ne? Und das macht man mit dem Körper ja auch. Ne, dass man sich irgendwie mal entgiftet oder dass man irgendwie guckt, was kommt denn eigentlich alles in meinen Körper rein. Und mental kann sich da auch ganz viel ablagern. Ne? Es gibt ja auch diese Gefäßablagerungen und so weiter. Und das gibt es mental auch, dass man irgendwie sich vielleicht auch unbewusst mit irgendwie, vielleicht sei es auch der Job, dass da irgendwelche Energien auch immer mal wieder hängen bleiben, weil man einem vielleicht auch gerade... Na, du bist ja auch viel im Coaching-Bereich und so, gerade wenn man viel mit Energien von anderen arbeitet, dann kann das schon passieren, dass das so haften bleibt, auch wenn man glaubt, man hat eigentlich eine ganz gute Resilienz und man hat ganz gute Tools, um das bei dem anderen zu lassen. Aber es funktioniert vielleicht eben nur zu 99% und das 1% bleibt dann doch an einem selber hängen und dementsprechend wirbelt sowas auch immer mal wieder so eigene Themen auf. Und Alina macht das wirklich tatsächlich, und das finde ich sehr, sehr gut, antizyklisch eigentlich. Also nicht, wenn es brennt, so fuck, ich glaube, boah, mir geht's so schlecht, ich brauche jetzt wieder jemanden, sondern eigentlich eher, die fährt dann da eigentlich eher so mit Sonnenbrille, offenem Fenster und gute Laune dahin. Also so wirklich. Und dann kommt sie aber wieder und sagt, boah, Gott sei Dank war ich da. Da sind im Gespräch echt schon wieder ganz schön viele Dinge rausgekommen. So, ne? Aber die fährt jetzt nicht hin, weil es brennt. Mhm. So, ne? Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Ja, sehr gut, ja. Ja, das stimmt. Ja, man muss sich klar machen, viel Melancholie, das man hat, ist gar nicht die eigene. Ne?
Mm.
Das ist nicht unsere eigene Melancholie, ist auch Melancholie und Schwere, die wir vom Umfeld übernehmen, gerade in diesen Zeiten jetzt. Ne? Also viele Depressionen, die, glaube ich, entstehen bei den Menschen, sind sozusagen übertragene, also so aufgenommene, sozusagen, wie wenn draußen Smog wäre oder so und ich laufe durch und davon habe ich unreine Lungen, da ist es gar nicht eigentlich meine Lunge, die ein Problem hat, sondern die ein Problem bekommt, weil die Lunge der Natur da draußen nicht mehr funktioniert. Mhm. Wenn wir die kaputt machen. Und deswegen ist ein super, super Tipp, finde ich auch generell für alle. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man auch unterscheidet, ob jetzt therapeutisch, es kann ja trotzdem ein Psychotherapeut sein, aber ich glaube einfach sozusagen diese Selbsthygiene und dieses ein therapeutisches oder ein Selbsthilfegespräch, ein psychologisches Gespräch kann auch beim sehr gut geschulten Coach oder Coachin auch sein.
Absolut.
Weil die Leute, die, sag ich mal, wirklich richtig Probleme haben, also ernsthafte Probleme, die kriegen heute oft keine Plätze mehr, weil die therapeutischen und psychologischen Praxen voll sind mit Leuten, die eigentlich da falsch sind. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich zitiere da wirklich immer wieder gerne so ein paar Therapeutinnen, die ich auch kenne, die sagen, bei uns sitzen eigentlich die falschen Leute in großen Teilen und die, die uns wirklich bräuchten, kriegen keinen Platz mehr. Weil teilweise da Leute wegen Zeug sitzen, da wo man sagt, naja, es ist schon gut, wenn man daran arbeitet, aber du müsstest eigentlich zum Coach und nicht die ganze Zeit beim Therapeuten Gesprächstherapie machen zum 100. Mal über das gleiche Thema, sondern du müsstest eigentlich was anderes machen. Ne?
Mhm.
Und das finde ich auch immer wichtig, dass man sich jemanden regelmäßig sucht oder immer wieder mal sucht, der eben objektiv auf einen schauen kann. Ne? Weil man kann auch sagen, ja, hey, mit meinem besten Freund kann ich auch super Gespräche führen. Und definitiv, ist auch wichtig, aber es ist was anderes. Ne? Mit Patrizia kann ich auch super Gespräche führen und sie mit mir, aber es ist was anderes. Weil es braucht dann manchmal auch einen Menschen, der mich nicht kennt.
Der, ja, absolut.
Der mich auch nicht versucht zu schützen. Ja,
genau.
Es gibt Leute in meinem engeren Umfeld, die würden nie bestimmte Fragen stellen oder bestimmte Themen nicht ansprechen oder würden einfach andocken auf, in ihrer Sicht auf mich, weil die mich natürlich auch in der Schublade drin haben. Und wenn du dann mit so jemand Objektiven sprichst, dann sieht er dich auch nochmal eben ohne die Betriebsblindheitsbrille sozusagen ganz objektiv. Voll. Und voll. Super hilfreich auf alle Fälle. Also deswegen, also sehr schlauer Ansatz von der Alina, im Unternehmerischen macht man das auch, ne? Dass man eben dann Krisenmanagement betreibt, wenn es einem gut geht und nicht, wenn es einem schlecht geht. Ne? Also man muss
Vorsorge. Das ist wie in der Beziehung. Absolut. Das in der Beziehung ist es auch so, ja, dass man ja eigentlich so eine Streitkultur etabliert, wenn man gerade quasi im größten Liebeshoch ist sozusagen.
Genau,
ne?
Genau.
Und nicht, wenn man sich gerade quasi fetzt, ne?
Genau. Oder der Fehler aller Selbstständigen, die dann anfangen, Werbung zu machen, wenn keine Umsätze mehr da sind. Wenn die Aufträge zurückgehen, dann sagen sie, oh Gott, wird die Kohle knapp, kommt nichts mehr rein. Jetzt muss ich mal wieder Werbung machen. Jetzt ist es aber halt bitter, Werbung zu machen, weil Werbung machen kostet ja meistens Geld. Und jetzt kommt ja weniger Geld rein. So, jetzt habe ich eigentlich ein doppeltes Problem. Also eigentlich muss man Werbung machen, wenn es einem gut geht, damit man gar nicht in Phasen kommt, wo es einem schlecht geht, sozusagen. Ne?
Lustigerweise habe ich da mal einen Vortrag drüber gehört und da war quasi Nutella, war da quasi damals das der Platzhirschbeispiel sozusagen von antizyklischer Werbung, weil die waren damals zu dem Zeitpunkt quasi absoluter Weltmarktführer in diesem Bereich der Nuss-Nougat-Cremes und es gab gar keine anderen. Heute ist es anders und trotzdem hast du überall im Fernsehen, auf sämtlichen Plakatwänden, in Kinovorstellungen hast du überall Nutella-Werbung gesehen, obwohl die quasi gar keine Need hatten, weil sie eh Weltmarktführer waren sozusagen, ne? Das werde ich auch nie vergessen. Da war quasi das absolute Paradebeispiel von antizyklischer Marketingmaßnahme war Nutella. Finde ich auch lustig.
Ja, stimmt. Ja, die meisten Leute machen wirklich erst was für sich, wenn es altert oder faul, sage ich jetzt mal. Ne? Also so auch zum Arzt gehen.
Stromberg.
Genau. Ja. Wenn sie zum Arzt gehen, zum Therapeuten gehen, zum Heilpraktiker gehen, was Gutes für sich tun, eine Entgiftung machen, immer erst dann, wenn irgendwo eine Diagnose da ist oder wenn es irgendwo schmerzt oder was nicht mehr funktioniert. Ne? Also man kann halt, da zitiere ich gerne Kurt an der Stelle wieder, man kann durch Erfahrung lernen, der übliche Weg, oder durch Erkenntnis, der königliche Weg. Das ist auch was mit Zverev, ne? Wie viele Leute haben ihm jahrelang eingeredet, Junge, mach was für dich an der Stelle, sei ein bisschen offener. Okay, hast vielleicht ein, zwei Dinge ausprobiert, hat nicht gut funktioniert, das ist auch wichtig, ne? Weil er hat das auch oft gesagt, Sportpsychologie hat er ausprobiert, hat für ihn nicht funktioniert. Was heißt das? Ja, das ist so nach dem Motto, ja, Obst, das habe ich schon probiert, das hat für mich nicht funktioniert. Ne? Bin ich der Obstmensch. Okay.
Genau, ich habe eine Johannisbeere gegessen.
Genau. Ja, okay, ich habe irgendwie die Erdbeeren vom Edeka habe ich gegessen. Ja, okay. Ja, es wäre vielleicht auch besser gewesen, die nicht zu essen. Na, dann lieber keine Erdbeeren. Ne? Also, das ist immer das. Ne? Also, was ist die Psychologie? Was ist das Coaching? Der Mensch ist wichtig. Der Mensch ist wichtiger als die Methode aus meiner Sicht, oder?
Absolut, definitiv. Finde ich auch, definitiv. Ja. Und also dieser Zugang. Und ich kenne das auch, und Alina kennt es auch, dass man quasi mal zu einem Menschen geht, zum Beispiel Gesprächstherapie, und dann sagt man, ich kann das dem Menschen jetzt nicht erzählen, das geht einfach nicht. Und dann gehst du zu einem anderen und da ist sofort so eine Connection am Start. Und das ist ganz normal. Ne? Und deswegen, das wirst du wahrscheinlich auch in deinem Beruf, als du früher vielleicht auch noch viel 1:1 gemacht hast, wirst du das auch öfter mal gemerkt haben. Einmal vibet es total und beim anderen, okay, wir kommen da nicht zusammen, wir haben einfach so unterschiedliche Vorstellungen von Energie oder Austausch oder wie auch immer. Ne? Also deswegen ist, glaube ich, ganz normal.
Ja, genau. Deswegen sage ich auch den Leuten, such nicht nach der richtigen Methode, such nach dem richtigen Menschen. Ich habe selber auch teilweise Methoden gelernt, wo ich sage, die Methode ist total geil, aber wenn ich das von jemand anders gelernt hätte, den ich dann vielleicht auch mal kennengelernt habe, wo mir der Mensch nicht so entsprochen hat, wenn ich das von dem Menschen gelernt hätte, hätte ich die Methode, ich hätte es abgebrochen dann. Ne? Also es war entscheidend, dass der Mensch, der mir das gelernt hat oder gelehrt hat sozusagen dann, eigentlich die richtige Person war. Und am Ende des Tages öffnen wir uns immer Menschen, gibt es auch Studien drüber, was eigentlich bei der Therapie, bei der Psychotherapie, das ist eine psychotherapeutische Studie, die ich da habe, was da eigentlich wirklich wirkt. Ne? Und da gibt es eben schon einen gewissen Prozentanteil tatsächlich die Methodik. Ne? Und dann natürlich auch das ganze Setting und so weiter. Aber über 60%, ich glaube 68% der Befragten haben eben angegeben, ja, es war die Beziehung und die Zugewandtheit zum Behandler oder zur Behandlerin sozusagen. Also die Beziehung zwischen Coach und Coachee oder Therapeut und Klient sozusagen. Ne?
Ja, voll.
Und deswegen glaube ich auch, am Anfang probiert die Leute aus. Ne? Sei es durch Videos, vielleicht gibt es Podcasts, vielleicht gibt es einfach auch erstmal einen, wenn Leute da jetzt nicht so bekannt sind, vielleicht gibt es ein Kennenlerngespräch erstmal. Wie Klamotten kaufen. Ich kaufe ja auch keine sauteuren Klamotten oder ein sauteures Auto blind sozusagen aus dem Katalog, so nach dem Motto, dass ich mal ein bisschen rumgoogle und dann so, okay, das kaufe ich mal jetzt für 60.000 Euro. Nee, da fährt man hin, man lässt sich beraten, man schaut sich das an, man setzt sich mal rein, man macht mal eine Probefahrt. So, und dann, also ich hatte schon bei Autos durchaus so die ein oder andere Probefahrt, wo ich mir gedacht habe, dieses Traumauto ist ein Albtraum. Es war ein Traumauto in meiner Vorstellung und vielleicht auch auf den Fotos, aber wie, als ich es gefahren bin, habe ich mir gedacht, okay, also das ist überhaupt nicht das, was ich will. Ja, so laut innen drin und so, Gott, wenn ich mir vorstelle, ich fahre da 700 Kilometer nach Hannover, auf keinen Fall, aber habe einen Tinnitus danach, ne? Und einen Bandscheibenvorfall, weil das Ding so hart war. Okay, ich brauche was anderes, ne? Schön zum Anschauen, aber schlecht zum Haben. Das. So, und das ist im Coaching oder auch in der Therapie, finde ich, genauso, dass man Menschen nicht anprobieren muss, aber man muss es ausprobieren zusammen.
Ja, ja, voll. Kennst du es von dir auch, dass du dich quasi in wirklich in regelmäßigen Abständen, wie quasi so eine Massage sozusagen, dass du dich da begleiten lässt?
Also ich habe den Eindruck, ich könnte das mehr machen. Ich glaube, ich mache das ein bisschen zu wenig.
Vielleicht war das ja ein guter Impuls heute auch wieder.
Ja, so. Genau, also ich mache ja schon auch Dinge für mich sozusagen. Es wäre vielleicht, es ist nicht so, dass ich praktisch nichts für mich mache, aber es ist vielleicht ein Element, das ich mehr noch einbauen könnte, auch mal sozusagen, mir da auch jemand von außen um zu buchen. Ich buche mir ja schon auch immer wieder Leute auch, aber die sind dann manchmal ein bisschen spezifischer. Ich meine, jahrelang war Kurt wie ein Therapeut für mich, muss ich sagen. Mhm. Ne? Wenn ich dann bei dem zu Hause war oder übernachtet habe, oder das war ja viele Jahre wirklich ein fast konstanter Kontakt. Jetzt ist es über die letzten Jahre sehr, sehr wenig geworden.
Aber hast du ihn dann quasi dann auch wirklich gefragt, so, ich habe gerade das Thema, wie würdest du das machen? So?
Ja. Ja, ja. Genau so war es eigentlich. Das war sogar ein großer Teil von unserer Zusammenarbeit, wenn man so will. Ne? Also natürlich haben wir auch an Buchprojekten gearbeitet, hat mich hier unterstützt und da unterstützt. Er hat mir Dinge ganz gezielt gelehrt und gezeigt auch. Ne? Also war wirklich wie ein Lehrer auch an der Stelle. Oder hat mir auch viel erklärt, wie er damals das aufgebaut hat. Und dann ist er da in die Tiefe gegangen. Nicht das, was man jetzt so vielleicht von Interviews oder so kennt. So nach dem Motto, ja, okay, ich hatte irgendwann mal eine Boutique und so, dann wurde ich Unternehmensberater und dann habe ich andere Boutiquen beraten, dann war ich Heilpraktiker und dann habe ich gemerkt, ah, okay. Also nicht so an der Oberfläche, sondern ist er wirklich in die Tiefe gegangen. Da habe ich schon viel gelernt, aber ich habe auch echt, ich habe immer so einen kleinen Fragenkatalog mitgebracht, praktisch. Und habe ihm meine Lebensfragen einfach gestellt und darüber habe ich auch viel gelernt. Und das war schon lange Zeit auch sehr intensiv, ne? Aber jetzt so die letzten fünf, sechs Jahre ist das halt sehr wenig geworden. Und in der Zeit habe ich da eigentlich in dem Bereich wenig für mich gemacht. Ne? Vielleicht wäre es mal wieder gut, wenn ich das, eben nicht, wenn ich das Gefühl habe, es würde gut tun, sondern vielleicht auch generell, auch wenn ich nicht das Gefühl habe. Ne? Ich mache das auch wie du. Für mich ist die Natur auch ein starker Therapeut. Klar, dann Meditation und so weiter und so fort. Alles ist wertvoll. Ne? Aber ich glaube, so das ein oder andere Gespräch würde vielleicht auch mal ganz gut tun. Ne? Gerade auch, wenn man meint, man hat nichts.
Wieder auch wieder Stromberg, oder? Wenn die sagen, sie haben nichts, dann kannst du gleich losgehen und dir einen Sarg aussuchen.
Ja, genau. Ja, aber es ist echt interessant, weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, heute Nachmittag habe ich einen Termin mit jemandem. Ich wüsste gar nicht, was ich dem jetzt erzählen würde. Weil ich habe eigentlich nichts gerade. Na, also mal klar, theoretisch hat man immer irgendwelche Herausforderungen gerade im Leben, aber ich habe gerade keine ernsthafte Belastung. Gerade vielleicht auch deswegen, weil ich jetzt eben gerade vor ein paar Wochen eingestiegen bin in so eine neue Ausbildung für mich selber. Das ist für mich auch übrigens eine therapeutische Form, wenn man Dinge selber lernt. Ne? Mhm. Also selber Methoden und Interventionen lernt oder jetzt, wenn Leute eine Coach-Ausbildung machen oder Psychologie studieren oder ich lerne halt jetzt zurzeit gerade eine neue Methode, sozusagen eine Embodiment-Methode, eben auch die für Traumabehandlung und Stressregulation super gut ist. Und das mache ich zurzeit so viermal in der Woche dann praktisch abends immer für mich. Boah, und das ist total geil. Also ich glaube auch deswegen löst sich bei mir im Unterbewusstsein viel, weil ich da sozusagen so selbst ermächtigt werde, ganz viel für mich zu tun. Das ist eigentlich ein Selbstfürsorgeinstrument auch ganz stark. Ne?
Ich habe es Alina erzählt und die kannte das auch. Die hat gesagt, das ist super, das ist mega.
Ja, ja.
Das hat die auch mit in ihrer Emotional Release-Ausbildung mit drin gehabt.
Jetzt stellen Sie alle die Frage, was es ist, aber das werdet ihr jetzt hier in dem Podcast nicht erfahren. Wird zu einer anderen Zeit, werde ich da vielleicht mal irgendwann was drüber erzählen. Ich bin ja noch erst im ersten Drittel der Ausbildung und wenn ich das mal durchgezogen habe, dann kann ich mal was drüber erzählen.
Ja, cool, mega. Ja, finde ich gut. Was bedeutet das denn vielleicht für die Menschen, die das jetzt gerade hören, vielleicht auch mal so ein bisschen Indikatoren, wo merke ich denn eigentlich, wo ich vielleicht so ein bisschen auch vielleicht ein mentales Problem habe?
Also für mich der Hauptfaktor, wie ich das bei mir immer am ersten erkannt habe oder auch worauf ich am ehesten bei mir selber schaue, ist eben gar nicht, ich schaue nicht so nach den Tiefs, sondern ich schaue, ob ich die Höhen spüre. Also die Stichwort Dankbarkeit. Ne? Also wenn man eben seine Dankbarkeitsroutine oder Übung macht, wie gut und wie schnell connecte ich zu diesem Dankbarkeitsgefühl? Und wenn ich merke für mich, dass ich mich ein bisschen schwer tue, in die Dankbarkeit zu kommen, oder auch wenn ich merke, da klappen Dinge und ich, so wie es Zverev auch beschreibt, ne, auch nach Siegen kann er sich nicht mehr so sehr freuen. Also wenn ich mich über Erfolge, über Dinge, die geklappt haben, über ein geiles Seminar zum Beispiel, wenn ich mich dann nicht mehr so richtig drüber freuen kann, dann merke ich, du bist sozusagen gedämpft sozusagen. Du kommst sozusagen nicht mehr wirklich in diese emotionalen Extrembereiche sozusagen meiner Amplitude rein. Und das bedeutet auch, dass ich wahrscheinlich nach unten nicht mehr so richtig komme. Das heißt, du bist sozusagen oben und unten von den Emotionen abgeschnitten. Wenn man sich das vorstellt, wie so eine Tonspur, ne, wo die Zacken so, du bist oben und unten gecuttet praktisch. Und das ist eigentlich ein Schutzreflex vom System. Also das kann mit Überlastung zu tun haben, ja, das kann mit innerem Rückzug zu tun haben, das kann mit Betäubung zu tun haben, das kann auch mit Isolation zu tun haben, es kann mit vielen Dingen zu tun haben, aber das ist für mich ein ganz, ganz starkes Zeichen, wann, also wie intensiv spüre ich eigentlich meine Gefühle noch, und zwar beide, und wie gut komme ich da auch sozusagen auch wieder raus? Oder verfalle ich so im Gefühl? Man kann den schlechten Gefühlen verfallen und dann in so einer Depressionsspirale sein oder in so einer Melancholiespirale. Und man kann auch in einer Euphoriespirale drin sein und sich da verfangen. Also emotionale Selbstregulationsfähigkeit sozusagen, schönes Wort. Aber das ist es. Ja. Und wenn die nicht mehr da ist, dann sind wir an dem Punkt, wo wir emotionales Thema haben. Ne? Das wäre für mich ein Indikator.
Und da glaube ich, dass einfach das auch wieder, was Zverev angesprochen hat, ich glaube, dass, was ich auch von der Alina sehr viel mitbekommen habe, ist dieses Thema der Koregulation. Es gibt einfach, glaube ich, immer mal wieder Phasen im Leben, und ich glaube, da kann sich gar niemand ausnehmen, wo wir nicht mehr in der Lage sind, uns selbst zu regulieren, weil unser System vielleicht überfordert ist, weil wir vielleicht auch irgendwie nicht mehr handlungsfähig sind, weil wir überlastet sind. Ne? Und dementsprechend, da ist auch so eine, in Anführungszeichen, ne, vielleicht auch ein Coaching oder irgendwie mal auch alleine nur eine Stunde Gesprächstherapie oder wie auch immer. Mit dem richtigen Menschen ist da auch koregulierend. So, man merkt, da ist jemand, der sieht mich, der versteht mich, der kann mir vielleicht auch hier mal Dinge aufzeigen, mit auf den Weg geben. Vielleicht auch mal ganz kurz, du kennst dich da auch sehr gut aus. Woran merkt man denn da ein gutes Coaching? Weil was ich für mich immer gemerkt habe, ist eben dieses Tool-Feuerwerk. Wenn ich das zum Beispiel alleine nur bei einem Grillabend, wo auch CoachInnen da waren, da wird dann plötzlich angefangen, so wie mit den Pistolen, so aus dem Halfter so zu ziehen. Alter, ja, ich habe die geilsten Coaching-Methoden und ey, das kann man alles wegcoachen, was du gerade erzählt hast, gar kein Problem. Und ich habe da hier 4 Tools für dich, dann so, hey, der hat dich jetzt aber gar nicht gefragt, der hat einfach nur kurz erzählt. Und das ist für mich immer diese übergriffigste Art, die es irgendwie so gibt. So dieses, und da muss ich immer auch an deinen Spruch denken, kein Coaching ohne Auftrag. So, und das, da merke ich bei mir im Umfeld, das wird gnadenlos ignoriert auch, ehrlich gesagt. Und das finde ich dann auch immer ein Zeichen dafür, dass es meiner Meinung nach eben kein guter Coach, der einen sieht, sondern der möchte nur seine Tools loswerden und sich dann auch feiern lassen, im Prinzip dafür, was er denn alles schon weiß und was er alles schon gelernt hat und so, ne? Und ich glaube, das ist ja quasi genau das Gegenteil von einem guten Coaching, oder?
Richtig, 100% Zustimmung, genau. Mhm. Also manche Leute sind dann was zwischen einem sehr offensiven Kfz-Mechaniker für die Seele sozusagen. Das sind Leute, die praktisch zu dir nach Hause kommen und sagen, ich sehe ihr Auto, das ist irgendwie, nee, das läuft nicht ganz rund. Ich habe schon mal in die Garage zufällig reingeschaut und habe dann schon mal...
Ich habe mir da Zugang verschafft.
Genau. Bots war zugesperrt, aber das habe ich schon aufgekriegt. Ich habe ja da alle möglichen Dinge in meinem Werkzeugkoffer. Und ich habe jetzt die Karre auch schon mal aufgebockt und so weiter. Und da müssen wir auf alle Fälle was machen. Ich schicke Ihnen dann die Rechnung. Also so, ich meine, stell dir mal vor, das wird einer beim Auto machen. Da wird es die Leute anzeigen. Wird es gleich die Polizei rufen. Aber im Coaching machen das die Leute genau, wie du das beschreibst. Also vollkommen übergriffig. Gehen die Leute an deine Themen ran und geben Ratschläge und Tipps und werfen, wie du sagst, mit Tools und Methoden um sich oder zumindest mal mit Behauptungen, was man alles wegcoachen kann, so ein bisschen wie der Medizin, ne? Alles wegschneiden, unterdrücken, wegmachen, ne? So das mentale Skalpell anlegen am Patienten. Mhm. Ja, genau, es sind alles Hinweise.
Vor allem halt zusammenhangslos. Ne? Also das heißt, die kennen ja nur irgendwie so eine kurze, so einen Grill-Talk und dann so, ja, das kenne ich schon, das kenne ich von einem anderen. Das funktioniert super, wenn du das und das machst. Dann so, okay, wow, das ist jetzt so aus dem Kontext gegriffen. Richtig. So, ne?
Ja, genau, das ist wie wenn einer sagt, ich habe die ganze Zeit irgendwie so Kopfschmerzen. So, okay, du, da habe ich was für dich. Ne? Genau, aber es wird nicht gefragt, wo das Symptom herkommt. Ja, also gutes Coaching ist immer eingebettet in einen Prozess, dass man auch erkennt, dass man Zusammenhänge erkennt, dass man das Schlüsselthema erkennt und vor allem, dass der Coach sozusagen dahin führt, dass er den Coachee dazu befähigt, sich selbst die richtige Frage zu stellen. Weil viele kommen ja mit einer Fragestellung, die zwar in dem Moment interessant ist, aber gar nicht relevant oder nicht zuerst relevant ist, ne? Also was weiß ich, genau. Wenn jemand ins Coaching kommt und sagt, ich weiß nicht, ich habe irgendwie dauernden Stress mit meinem Chef, irgendwie wir crashen dauernd aufeinander, ne? Und ich kann da nicht ruhig bleiben. Na, wie kann ich es denn schaffen, mal ruhiger zu bleiben bei diesen Emotionsausbrüchen von meinem Chef? Das ist ja so ein klassisches Beispiel für eine Frage, mit der Leute ins Coaching kommen. Mhm. Und das ist zwar vielleicht eine interessante Frage, aber die ist überhaupt nicht relevant. Weil die relevante Frage wäre ja viel mehr, was da offensichtlich in dir sein muss, damit du sozusagen auf diese Reaktion des Chefs so überhaupt reagierst, beziehungsweise warum ist das überhaupt dein Chef? Warum bist du überhaupt in der Firma? Wie oft ist das schon passiert? Warum lässt er so mit dir umgehen? Und. Ne? Also gibt es 1000 andere Möglichkeiten. Und da müssen wir dann gemeinsam, das kann ich als Coach nicht wissen, müssen wir dann gemeinsam durch einen Prozess hinschauen, was ist eigentlich das wirklich relevante Thema? Und da braucht es ein bisschen Zeit. Und eben kein Tool-Feuerwerk und Werkzeugfeuerwerk. Aber eine Übung würde ich tatsächlich vielleicht ganz gerne den Leuten mitgeben. Das ist kein Tool, sondern vielleicht eine Selbstreflexionsaufgabe, weil du ja die Frage gestellt hast, auch so, woran erkenne ich vielleicht so ein bisschen, ob ich ein Thema habe.
Ich glaube, es ist aber ein Unterschied, wenn ich das kurz noch reingrätschen darf, zwischen einem mentalen, vielleicht auch mal einem mentalen Tief und einem mentalen Problem, so generell, glaube ich, ne?
Richtig, genau. Nicht jedes Problem muss weggecoacht werden. Das ist, oder auch ein Tief sozusagen. Ich frage jetzt, was ist ein Tief?
Genau, man darf mal auch ganz kurz, ne, also wenn ich jetzt mal irgendwie 1-2 Tage habe, wo ich mir denke, so, boah, also so genau. Wie es jetzt irgendwie bei mir gerade so am Start ist, na, also, dass ich mir so denke, ich fühle mich gerade nicht mental so spritzig wie sonst so und ich habe nicht so dieses Feuerwerk in mir, aber ich weiß auch, dass das ein Prozess ist, der für mich sehr, sehr wichtig ist, da durchzugehen. Und dann darf man sich auch mal selbst diese Chance geben, da herauszuwachsen auch. Na, wenn ich dann irgendwie sofort merke, oh, heute bin ich nicht so gut drauf, ich glaube, ich muss sofort zur Therapie oder wie auch immer, dann kann das auch öfter mal, glaube ich, dem im Wege stehen, dass man auch da selbst sich in irgendeiner Form dann daraus stärkt auch, ne? Also
ja.
Ich glaube, das ist ein schmaler Grat, oder?
Ja, absolut, genau. Also emotionale Schwankungen sind normal.
Genau, ja.
Wenn es jetzt hier, wir nehmen das hier jetzt gerade Mitte Juli auf, wenn es draußen 30 Grad hat, dann ist es kein Klimaproblem, sondern es ist einfach erstmal Wetter. Na, also nicht jeder Tag, der 30 Grad hat oder jede drei Tage, es ist irgendwo Klimawandel, sondern es ist Wetter. So, und so sind die Emotionen auch. Ne? Es ist einfach Wetter. Es sind einfach verschiedene Emotionen da. Wenn wir aber natürlich on long term natürlich sehen, dass sich Dinge verschieben, das kann man ja tatsächlich auch beim Wetter sehen, dass tatsächlich die Durchschnittstemperatur über Jahre sich erhöht, so, das ist Klima, das ist nicht Wetter, das ist Klima. So, und wenn sich das Klima in meiner Seele, in meinem Inneren sozusagen wirklich über mindestens Wochen, eher Monate tatsächlich nachhaltig verändert, wenn meine Grundemotion einfach grundsätzlich schlechter wird, dann habe ich ein Thema sozusagen, dann sollte ich mich unterstützen lassen. Genau, und deswegen, also kleiner Übungsvorschlag, ihr könntet euch mal eine Liste machen, praktisch erstmal so mit den Leuten, wo ihr sagt, das ist so die engste Bezugsgruppe. Das sind Menschen, mit denen ich jetzt beruflich, privat am meisten im Kontakt stehe. Nicht die Leute, die ich am liebsten mag, sondern die Leute, mit denen ich am häufigsten im Kontakt bin. Und da würde ich mal so die 10 Top-Leute aufschreiben, das können auch von mir aus 14 sein. Die schreibt man, also ich mache das immer so, die schreibe ich links runter einfach. Und dann unabhängig davon überlegst du dir einfach mal so, was wäre denn das Lebensgefühl, das du eigentlich gerne haben und auch wirklich fühlen willst. Ne? Also so wirklich so diese Lebensvorstellung, so soll es sich anfühlen. Das kann ein Wort sein, das kann auch eine ganz kurze Umschreibung sein, sozusagen. Ne? So, und das schreibst du dann gerne auch auf den gleichen Zettel. Und wenn man das hat, dann schau mal nochmal die Liste mit den Namen an, die da oben sind. Wer von diesen Leuten hat denn aus deiner Sicht zumindest dieses Lebensgefühl auf seine Art und Weise? Das war für mich einer der größten Augenöffner, diese Übung. Die Übung kam in einer gewissen Abwandlung von Kurt damals zu mir. Der hat mir das ein bisschen anders erklärt, aber ich habe die jetzt so für mich draus gemacht. Aber es ging eigentlich im Endeffekt um das Gleiche. Und mein Punkt war ja damals das mit der Leichtigkeit, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass in meinem Leben endlich mal leicht wird, dass sich nicht alles anstrengend und wie ein Kampf anfühlt. Ich habe keinen Bock mehr, dass sich mein ganzes Leben anfühlt wie dritter Satz Tiebreak im Tennis. Ne? Also war's, egal was ich gemacht habe, alles anstrengend. Also Leichtigkeit. Dann sollte ich das ein bisschen beschreiben, wir haben dann so eine kleine Fantasiereise gemacht und so weiter. Dann hatte ich so eine ganz klare innere Vorstellung und auch ein Gefühl dazu. Und dann habe ich wirklich auf diese Menschen geschaut in meinem engeren Umfeld und habe festgestellt, nobody. Keine einzige fucking Person, die auch nur annähernd dieses Lebensgefühl in ihrem Leben trägt. Und dann war mir klar, ja gut, also wenn ich Sommer so eine Strand will, aber ich lebe halt irgendwie im Norden von Skandinavien, dann bin ich halt einfach am falschen Ort. Nichts gegen Skandinavien, ne? Tolle Gegend, aber es ist halt, passt nicht zu diesem Lebensgefühl. Da hast du kein Beach und Sommersonne-Feeling und Hawaii-Brillen auf oder sowas. Das ist halt anders einfach. Ne? Und das war für mich echt eine Erkenntnis an der Stelle. Ne? Und ich glaube, das ist das Zverev-Beispiel auch, ne? Weil er das auch so sagt, er hat keine Leute in seinem Umfeld. Er hatte nicht Leute im Umfeld, empfehlen, glaube ich, nicht Leute, die ihn lieben und mögen. Ne? Aber er hatte keine Leute, mit denen er sich austauschen konnte, die, glaube ich, ihn auch da verstanden haben, die auch das, glaube ich, was er braucht oder wonach er sich sehnt, die Lebensfreude so ausleben für sich. Ne? Weil wenn ich da jetzt, ich kenne ja sein Umfeld jetzt nicht wirklich gut, aber wenn ich mir jetzt mal den Vater und den Bruder anschaue, dann sind das auch relativ humorlose, ernste, hart arbeitende Maschinenmenschen sozusagen, ne? Das sind bestimmt gute Leute und wie gesagt, sie lieben ihn und ist und bleibt Familie, aber wo ist das, was dir fehlt? Ne? Wo wird das schon gelebt? Das ist super schwierig, auf High Life zu machen, wenn du in einem Kriegsgebiet dich befindest, sozusagen.
Ja, voll. Total. Gute Übung, mega, spannend.
Ja.
Geile Reflexion.
Kann sehr hilfreich sein, kann aber auch sehr erschreckend sein. Ne? Mhm. Aber dann ist es so, ne?
Mhm.
Dann braucht man diese Erkenntnis.
Ich fand es heute einfach mal wichtig, offen über so mentale Dinge zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, das ist auch immer noch so ein bisschen Tabuthema. Wenn es einem mal nicht gut geht, dann fühlt man sich gleich, als ob man irgendwie krank wäre oder sowas. Und ich glaube, Es war gut von Alexander, dass der einfach mal auch auf so einem Level, wo man offensichtlich sagen würde, wieso soll der jetzt irgendwie keine Lebensfreude haben? Das kann ja nicht sein. Wohnt an den schönsten Orten, macht sich ansonsten auch keine Gedanken oder muss sich keine Gedanken über irgendwas machen. Wieso hat denn der keine Lebensfreude? Und dass man einfach das auch offen anspricht.
Ja, genau. Sich das selbst zu erlauben, dass man das auch darf, egal wie deine Umstände sind und ob du jetzt scheinbar vom Glück verfolgt bist und ob es andere gibt, die viel größere Probleme haben, dass du das würdigst und dir selbst erlaubst, dahin zu schauen und dir auch einzugestehen, ich sollte grundsätzlich etwas in meinem Leben ändern. Also nicht irgendwie so, ich hole mir jetzt einen anderen Tennistrainer, das hat er auch gesagt, na, sein Problem ist nicht auf dem Platz. Mhm. Er braucht keinen anderen Trainer erstmal nur, sondern er braucht eine grundsätzliche Veränderung seines Lebens. Das ist, glaube ich, wichtig, ne? Das zu erkennen. Und eben auch sich zu öffnen für Coaching, therapeutische Maßnahmen, was auch immer.
Ja, voll, total. Super Beispiel, super Vorbild auch, ehrlich gesagt.
Ja.
Für mich war das auch gar nicht, das habe ich jetzt gerade beim Sprechen auch so gemerkt, das war gar nicht so einfach, das zu sagen, weil eben, wie gesagt, man hat oft so einen Hut auf, so der lebensfrohe, immer gut gelaunte. So.
Passt nicht zum Image.
Genau, ja, genau. Aber es ist Teil von dem großen Ganzen. Und deswegen fand ich das jetzt irgendwie fast auch schon ein bisschen erleichtert, mal zu erzählen, dass es auch bei mir so Phasen gibt, wo ich eher so ein, wie sagt der Stromberg, auch so einen inneren November erlebe. So. Wo es ein bisschen regnet, so ein bisschen grauer ist, so alles so.
Ja, genau. Wir alle da und alle im Umfeld sind so wie Jesus am Karfreitag. Das sagt er auch einmal. Die Stimmung wie bei Jesus am Karfreitag.
Ich glaube, jetzt waren es insgesamt schon 4 Stromberg-Zitate in dieser Folge.
Absolut. Und im November kommt der neue Film übrigens, ne?
Der neue Im inneren November dann.
Genau. Ja, so ist es. Ja, finde ich cool. Gut. Schön, dass du es auch geöffnet hast. Ne? Das ist auch ein Vorbild sozusagen. Nicht nur die Leute aus dem Fernsehen, die großen Stars, sondern jeder von uns kann da auch, finde ich, ein Vorbild sein. Übrigens auch witzig, weil das eine der häufigsten Fragen ist, die ich mitbekomme, dass Leute sagen, Steffen, hast du auch mal einen Tag, wo du nicht so motiviert bist, nicht so gut drauf bist? Und ich denke mal, nee, weil ich komme vom Mars. Ne? Also bei mir ist das eigentlich immer alles mega. Aber es ist so, ne? Die Leute haben natürlich ein bestimmtes Bild von einem. Und das ist echt schwierig, diesem Bild nicht immer entsprechen zu wollen.
Ja, voll.
Das ist der erste Schritt.
Voll. Gibt ja auch noch andere, die jetzt da vorausgehen, ne? So irgendwie nicht Klaas, sondern Joko und so, der auch gesagt hat, er hat crazy mentale Depressionsprobleme und so, ne?
Ja.
Also, ich finde es cool, wenn man einfach sagt, hey, ich spüre einfach gerade nicht mehr so den richtigen Antrieb in meinem Leben, dass man einfach drüber spricht.
Richtig. Damals geht's los. Ein Problem, das man negiert, kann man nicht heilen und lösen.
Das ist ein weiser Satz. Wow. In diesem Sinne war der Raum jetzt einfach heute mal auf für eben auch Dinge, die auch zum Leben gehören. Eingeleitet durch den Alexander Zverev. War ein cooler Impuls von dir. Danke dafür.
Ja, gerne.
Und vielleicht hat es ja irgendwie hier und da was bewirkt. Einfach auch mal vielleicht sich mehr einzugestehen, als man vielleicht es bisher getan hat, dass man vielleicht hier und da vielleicht auch mal Hilfe annehmen darf.
Richtig. Mut zur Hilfe.
Suchen darf.
Mutig. Ja. Jürgen Klopp hat das damals in Dortmund auf die Wand schreiben lassen. Ne? Wir verpflichten uns gegenseitig als Team, uns gegenseitig 100% zu helfen und Regel 2, sich 100% helfen zu lassen. Gibt's Fotos auch noch auf YouTube mit dieser gelben Wand, wo die Regeln draufstehen. Da waren das 2 von, glaube ich, 5 oder 6 Regeln.
Wow. Ein wichtiges Thema, ohne Frage.
Absolut. Danke dir.
Sagt Alina auch immer. Alina sagt immer, learn to receive. Lerne anzunehmen. Wenn Leute bereit sind, dir zu helfen, dann so, nee, das passt schon, das kriege ich schon hin. sondern einfach dieses auch mal fallen lassen, einfach dieses, boah, okay, gerne. Gerne lasse ich mich jetzt einfach auch mal in den Arm nehmen und bin nicht derjenige, der immer alle aufhält.
Genau. Und gibt und gibt und gibt, ja.
Voll. Nice.
Schön, danke dir.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall.